Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Hallo Frank.
Hallo Anne, guten Morgen.
Ich freue mich, dass du wieder mit mir in unserem Zwagenbüro bist, um einen Podcast aufzunehmen.
Ja, ich freue mich auch und ich sehe, du bist heute auch so gewandelt, dass es zum Thema so ein bisschen passt, ne?
Genau, aber vielleicht sollten wir erst nochmal sagen.
Ach ja.
Genau.
Bevor wir direkt loslegen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind hier wieder in unserem kleinsten Aufnahmestudio der Stadt, Anne-Rose Beurich und
Frank Menden. Einen wunderschönen Sonntag wünschen wir Ihnen.
Und es ist Juli, die Ferien stehen vor der Tür und wir haben Bücher dabei. Und witzigerweise, inspiriert von unseren Kolleginnen Sarah O'Connor und Simone Finkenwirth, die einen Aperitif zum Thema Irland gemacht haben, haben Frank und ich heute auch Bücher zu Irland dabei und ich habe dazu noch einen froschgrünen Pullover an, also irischer geht's nicht.
Ja, und noch eine olivfarbene Hose, also bist schon sehr in grün gewandelt.
Genau, ich bin heute wirklich, wenn ich rote Haare hätte, würde man denken, ich sei eine Irin. Und es gibt, wie könnte es anders sein, auch ein passendes Gedicht.
Und zwar ein Limerick gibt es, ne?
Genau.
Die irische Gedichtform.
Genau, eine spezielle irische Gedichtform. Und ich beginne mal hier, ne? Es ist wirklich total Nonsens, aber herrlich.
Ich finde herrlich, ja.
Also, das Gedicht des Monats Juli. Es gab einen Mann in Gibraltar, der badete jedes Schaltjahr. Das heißt, eigentlich nein, denn zuletzt ließ es sein, da das Schaltjahr in Gibraltar zu kalt war.
Ich finde das großartig.
Könnte auch in Hamburg sein,
oder? Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch in Irland. Ich glaube, das ist auch also deutlich
bis vor kurzem habe ich mir nachts noch eine Wärmflasche mit ins Bett genommen.
Ja.
Gut, aber das möchte eigentlich hier niemand wissen.
Nein, wir haben jetzt Juli und es ist Sommer und es ist mein Geburtstagsmonat und von daher wird das alles ganz großartig.
Also fang an, mein Lieber.
Ich fange an, jawohl. Ich fange an und ich beginne natürlich mit was Irischem. Ich habe aber auch noch eine Französin, aber ich habe zwei Iren. Eine irische Autorin, die nach ihren drei Romanen, die es bislang bei Steidl gibt, zu einer meiner Lieblingsschriftstellerinnen geworden ist. Ich spreche von Liz Nugent, mehrfach ausgezeichnet, und ihr neuer Roman heißt Seltsame Sally Diamond. Sally Diamond ist zu Beginn des Romans Anfang 40. Sie lebt allein mit ihrem Vater in einem Haus. Der Vater ist etwas krank und sie pflegt ihn auch. Man muss dazu sagen, dass Sally, sie selbst nennt sich sozial defizitär, weil sie ist unfähig zu lügen. Sie sagt immer sehr gerade raus die Wahrheit, kann sich auch nicht verstellen und stellt sich manchmal auch einfach im Dorf taub, weil sie einfach keinen Bock hat, dass mit ihr geredet wird. Also tut sie immer so, als könnte sie gar nicht hören. Viele Leute denken auch tatsächlich, sie ist stumm, weil sie nie ein Wort gesagt hat. Und sie pflegt ihren Vater und alles ist wunderbar. Und der wird immer kränker und irgendwann sagt er so als Scherz irgendwie, aber wenn ich dann sterbe, dann verbrennst du mich einfach hinten in der Abfalltonne in der Scheune. Und Sally nimmt auch alles sehr wörtlich und als dann ihr Vater stirbt, verbrennt sie ihn tatsächlich in der Tonne. Das funktioniert nicht so.
Nein.
Doch, das funktioniert nicht so richtig, weil natürlich eine Leiche anders brennt als Abfälle. Und die ganze Sache kommt auch erst dann raus, als sie zur Post geht und dort die Rente von sich und ihrem Vater abzuholen. Und die Frau sagt dann, also Sally sagt, ich brauche diesmal nur meine Rente. Und sagt die Frau, was ist denn mit ihrem Vater? Sagt sie, der ist ja gestorben. Und dann fragt sie, oh. Und so kommt dann raus, dass Sally ihn versucht hat zu verbrennen. Und so kommt natürlich auch die Polizei ins Spiel. Und es nimmt, Sally kommt in die Presse. Und ihr Vater hat ihr drei Briefe hinterlassen. Allerdings sehr ungenau gesagt. Er hat nämlich, da steht nur drauf, nach meinem Tode zu lesen. Und Sally ist das zu unbestimmt. Sie hat gedacht, okay, wann soll ich das jetzt lesen? Er ist jetzt gestorben, aber nach meinem Tode. Sie hat bald Geburtstag und denkt sich, hatte bestimmt einen kleinen Geburtstagsbrief geschrieben für mich. Ich warte bis zu meinem Geburtstag. Und dann ruft sie Gott sei Dank ihre Vertrauensperson an. Das ist eine ehemalige Kollegin ihrer verstorbenen Mutter, auch Ärztin, wie ihre Mutter das auch war. Ihr Vater war Psychologe. Und die kommt und sagt erstmal, Sally, das hättest du nicht machen sollen. Und dann sagt Sally, hier sind die Briefe. Und dann sagt sie, darf ich die lesen? Sagt sie, ja klar, kannst du gerne lesen. Und dann zieht sie sich mehrere Stunden zurück und kommt zurück und sagt, oh Sally, die Briefe solltest du unbedingt lesen, aber nimm dir Zeit dafür und immer nur einen. Und mehr sage ich jetzt einfach nicht. Das Buch lebt sehr von vielen, vielen Wendungen. Das ist eine Geschichte, also Sally Diamond, finde ich, ist eine Figur, die einem so schnell ans Herz wächst, weil sie so besonders ist. Und aber ich finde, diese Besonderheit wird nicht so ausgestellt, die wird nicht so verniedlicht. Und die bleibt einfach eine Person mit Ecken und Kanten, die einem manchmal auch ein bisschen auf den Zeiger geht und auch durchaus Sachen macht, mit denen man überhaupt nicht einverstanden ist. Und es ist auch ein Buch, das muss ich auch ganz klar sagen, das durchaus hart ist. Nicht hart im Sinne von blutig hart, aber im Sinne von psychologisch durchaus eine harte Geschichte ist. Und es ist aber auch wirklich eine Geschichte, die so toll gebaut ist und so toll sich zusammenfügt und die am Schluss noch so eine Schlusspointe hat, wo man echt nochmal schluckt. Also es ist ein irres Buch, kann ich nur sagen.
Und das war doch auch schon, also so dieses, dieses Dysfunktionale mit diesen sperrigen Protagonisten. Mhm. Wie hieß denn dieses Buch?
Was Kleine Grausamkeiten dem, gab genau, es mit den drei Brüdern. Und das zweite, toll. Auf der Lauer liegen, kann ich ebenso empfehlen. Das ist wirklich eine großartige Autorin. Das wird immer so ein bisschen unter Kriminalroman einsortiert. Sie hat auch mehrere Krimi-Preise schon gewonnen. Aber ich finde, das ist einfach ein Roman mit Spannungselementen. Mhm. Wobei das hier noch nicht mal unbedingt so ist. Also ich finde, es ist ein irres Buch und ich finde es ganz schön, weil als ich das las, gab es auf Instagram ganz viele, die es parallel lasen und wir haben uns alle gegenseitig befeuert, weil wir alle sagen, es ist großartig, großartig, großartig.
Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es liegt schon bei mir zu Hause, ja. Und es ist, man muss es einfach nochmal dazu sagen, es ist auch so ein visuelles und haptisches
Total.
Freudenfest.
Ja. Das ist vom Steidel Verlag, der
Herr so Steidel toll bringt, gemacht.
Ist ja wirklich. Das nimmt tolles Papier, es hat Vorsatzpapier, es ist aus Leinen, es hat ein Lesebändchen, farblich passend zum gelben Umschlag und es hat ein tolles, also die Schrift ist toll gesetzt. Also Herr Steidel macht wirklich, also wenn man Bücher macht, so machen wir einen Steidel. Und das ist wirklich
große Handwerkskunst.
Ein ganz große Handwerkskunst und dazu auch noch wirklich literarische Schätze. Claire Keegan, die wir ja auch sehr, sehr schätzen, erscheint ja auch bei Steidel. Mhm.
Zu Claire Keegan hast du mir einen wunderbaren, eine wunderbare Überleitung zu meinem,
jetzt hätte ich's geahnt.
Zu meinem auch irischen Roman gegeben. Hm. Er heißt Seltsame Blüten und geschrieben hat den Donald Ryan. Ist im Diogenes Verlag erschienen. Es hat leider kein Lesebändchen, was ich sehr, sehr schade finde. Es hätte dem Buch gut angestanden. Und Donald Ryan ist ein überaus, also in Irland und auch in den USA, sehr bekannt. Bei uns hat er sich bislang nicht durchgesetzt, obwohl viele seiner Bücher ja auch preisgekrönt sind und er zum Beispiel mit Die Stille des Meeres auf der Longlist für den Man Booker Prize war. Er zählt als der Lieblingsautor von Jonathan Franzen. Ich kannte ihn nicht. Großes Versäumnis und bin auf ihn aufmerksam geworden durch Simone Finkenwirt und war wirklich hingerissen von diesem Buch. Es geht, spielt in einem kleinen, in einem Weiler eigentlich, Anfang der 70er Jahre. Und dort lebt eine Familie, deren Tochter ein ganz bescheidenes, stilles, unauffälliges Mädchen oder besser eine junge Frau irgendwann morgens einfach mal in den Bus steigt und verschwindet. Da ist sie 23. Molly heißt sie. Und der Busfahrer hat sie noch gesehen, wunderte sich, warum sie so früh in den Bus steigt, aber hat nichts gesagt. Und von dort an verliert sich jegliche Spur von ihr. Die Eltern, sehr gläubige, gottesfürchtige Menschen, verstehen das als Prüfung, leiden aber nichtsdestotrotz darunter. Der Vater ist Postbote, die Mutter kümmert sich um die Farm und sie warten Tag um Tag, um Jahr, dass ihre Tochter zurückkommt. Und irgendwann steht Molly genauso unversehens vor der Tür, wie sie verschwunden ist. Und sie spricht aber nicht darüber, warum sie gegangen ist und eigentlich auch nicht, was ihr widerfahren ist. Und dann, kurze Zeit drauf, zwei Tage später oder so, steht der Gemeindepfarrer und der Polizist, der Ortspolizist, vor der Tür. Und mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Ich habe das Buch in die Hand genommen und dachte, ach, das ist ja wahrscheinlich so ein Spannungsroman, mhm, ne, weil irgendwie verschwundene Frau und genau, dann taucht sie wieder auf und sie spricht nicht drüber und sowas mag ich ja immer ganz gerne und war völlig überrascht von der Zartheit und Poesie und der Ruhe dieses Buches. Es entwickelt sich eine völlig andere Geschichte, als ich vermutet habe.
Was es immer gut ist, finde ich.
Ja, ne? Es wird so ein Milieu gezeichnet, ein sehr enges, ein Milieu, was geprägt ist von Katholizismus, von einer gewissen Engstirnigkeit, von Rassismus, wo die Menschen wirklich jedes Ereignis umdeuten in ein Gotteszeichen, aber trotzdem so eine ganz große Herzensgüte und Herzenswärme haben für einander und auch für die Dinge des Lebens. Also ich war sehr beglückt und der Link zu Claire Keegan ist, dass ich mich manchmal so in dieser Einfachheit der Sprache und dieser Eindringlichkeit der Erzählung wirklich an Claire Keegan erinnert habe, die ja auch oft so in diesem Milieu schreibt, der eher nicht in Akademikerkreisen, sondern einfache Menschen mit dem, wo du einfach nur sagen kannst, die haben das Herz
am richtigen Fleck
und ein ganz genaues Gespür dafür, was richtig ist, was falsch ist und wem ihre Loyalität gehört. Ganz, ganz schönes Buch, unbedingt zu entdeckender Autor Donald Ryan, Seltsame Blüten, nur das Lesebändchen fehlt.
Ja, klingt wunderbar.
Wunderbar.
Schönes Cover auch, finde ich.
Ja, ja.
Schönes irisches. Ich bleibe auch noch mal.
Du bleibst noch, ah, ja. Ja,
mit Colm Tobin und Long Island. Ich weiß nicht, haben Sie auch vor langer, langer Zeit Brooklyn gelesen und waren da auch so begeistert, wie wir beide es waren? Oder vielleicht haben Sie auch nur den Film gesehen mit Saoirse Ronan, der sich auch sehr, sehr lohnt. Nun, es gibt eine Fortsetzung, die 20 Jahre später spielt. Eilish, die Hauptfigur, auch damals in Brooklyn, die ja ihre irische Heimat verließ, nach Amerika ging, nach Brooklyn, nach New York und dort Tony kennenlernte, einen Italiener, ihn heiratete und dann kurz, weil sie wieder zurück in die Insel musste, sich in Jim verliebte, ihre Jugendliebe. Und dann kurz hin und her gerissen war, soll sie bleiben, soll sie doch wieder zurück nach Amerika gehen. Und sie hatte sich entschieden, zurück nach Amerika zu gehen. Jetzt sind also 20 Jahre vorbei. Sie lebt seit 20 Jahren mit Tony zusammen. Sie haben zwei Kinder. Und der Roman beginnt mit einem Klopfen an der Tür. Da steht nämlich ein Mann vor Eilish, als sie die Tür öffnet und fragt, ob sie eben besagte Eilish. Und sagt ja, und dann sagt er, ja, ihr Mann hat meine Frau geschwängert. Und ich will Ihnen nur gleich sagen, das Kind wird nicht bei mir aufwachsen. Sie werden das aufziehen oder ich lege es Ihnen einfach vor die Tür, sobald es geboren ist.
Und
das
ist ein unglaublicher Beginn.
Unglaublicher Beginn, ja. Man ist so, ich dachte auch so, da gibt es kein Vorgeplänkel, nichts. Man steigt sofort ein. Nee. Und Eilish ist auch wie vom Donner gerührt und stellt dann abends ihren Mann zur Rede und der leugnet es auch nicht. Also es ist eine Tatsache. Er sagt aber, er ist nur einmal wirklich fremdgegangen, eben mit dieser Frau. Er ist Handwerker und hat da eben gearbeitet und das ist wirklich nur einmal passiert, aber jetzt ist sie nochmal schwanger. Aber Eilish sagt sofort, das Kind kommt mir nicht in die Wohnung. Das passiert hier nicht. Sie merkt aber sehr, sehr schnell, dass die Familie ihres Mannes ganz andere Pläne hat. Und ihre Schwiegermutter sagte das auch klipp und klar, dass dieses Kind bei ihnen aufwachsen wird. Und Eilish sagt wiederum ihrem Mann, Tony, klipp und klar, dass sie im Sommer zurück in ihre Heimat fährt, nach Irland, weil ihre Mutter 80 wird. Und sie sich in dieser Zeit überlegt, wie es und ob es mit dieser Ehe weitergehen wird. Denn es ist völlig klar, dass Tony auch dieses Kind großziehen will. Und Eilish ist aber auch sehr, sehr deutlich, dass sie das auf gar keinen Fall mittragen will. Sie wird dieses Kind nicht großziehen und sie wird es auch nicht in den eigenen vier Wänden dulden. Und sie möchte im Grunde auch nicht, dass es überhaupt in der Familie vorkommt. Das sind die Voraussetzungen, unter denen sie nach Irland zurückkehrt. Die beiden Kinder werden nachkommen. Und nun kommt sie dort an und erlebt ihre alte Heimat, erlebt ihre Mutter, zu der sie nie ein wirklich gutes Verhältnis hatte. Und natürlich wird sie auch Jim begegnen. Ich finde es eigentlich eher wie so ein bisschen wie so ein Echo eigentlich auch von Brooklyn. Gleichzeitig aber auch eine gelungene Fortsetzung. Und mir hat es so gut gefallen, weil Comptobin ein Meister darin ist, finde ich, auch die unausgesprochenen Dinge lebendig werden zu lassen zwischen den Zeilen. Also ich fand, es war ein ganz irres Leseerlebnis. Ich bin da so durchgeflogen und konnte alle Figuren wunderbar verstehen. Ich finde, es nimmt Wendungen hin und es hat ein tolles Ende auch, finde ich. Also ich bin eh ein großer Verehrer von Comptobin, weil ich seinen Henry James-Roman Der Meister der frühen Jahre oder aber auch Die Geschichte einer Nacht oder The Blackwater Lightship oder auch Nora Webster. Also es sind einfach großartige Bücher.
Nora Webster taucht ja da auch auf.
Ganz weißt genau. Du noch, an einer Stelle kommt sie auch. Fand ich auch super, dass er da nochmal so einen Bezug drauf genommen hat. Ja, also ich finde es ein wunderbares Buch und den einzigen, also ich finde das Cover nicht gelungen, aber das wäre auch wirklich mein einziges Manko, dass ich dem Buch assistieren würde. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Es ist im Hansa Verlag erschienen und ja, also wenn Sie noch kein Comptobin-Fan sein sollten, werden Sie es nach diesem Buch sein und Sie müssen auch Brooklyn nicht vorher gelesen haben. Sie können sich natürlich auch gerne den Film angucken. Lohnt sich beides sehr. So, wir gehen aber verlassen jetzt schon.
Aber das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil wir oft gefragt werden, muss man Brooklyn vorher gelesen haben? Nein, finde ich auch, muss man nicht. Es kann völlig unabhängig voneinander existieren.
Völlig. Und das Ding ist, ich hatte Brooklyn damals beim Erscheinen gelesen. Das ist jetzt, glaube ich, 14 Jahre her. Und ich muss gestehen, dass ich so grob noch wusste, worum es ging in Brooklyn, aber mehr auch nicht. Und das macht überhaupt nichts, weil man ist sofort in dieser Geschichte drin. Mhm. Und also lesen Sie es, bitte lesen Sie
ganz
es.
Ganz ungewöhnlicher Liebesroman.
Ja, ganz. Ja,
und über auch die so ein, Wege, die Liebe so gehen
ja,
kann.
Ja, auch so ein Entwicklungsroman, finde ich. Auch einfach, wo man einfach merkt, da ist jemand, die einfach sagt, nee, so nicht mehr.
Mhm. Wirklich schönes Buch. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter nach Süden. Wir, aber nur ein bisschen. Und dann gehen wir
am Wasser.
Genau, auch, ne? Und dann wir bleiben am Wasser und dann machen wir einen richtigen Sprung. Ja. Noch beide noch
dann springen nach wir richtig Süden. Weit, ja.
Ich habe von Rebecca Frank das Echo der Gezeiten dabei. Im Krüger Verlag leider kein schönes Cover und auch kein Lesebändchen. Dafür strengt sich das Buch aber sehr, sehr an, um mich für beides zu entschädigen. Wir begegnen Tilla Puls in Hamburg. Es ist ein sehr norddeutsches Buch. Wir begegnen Tilla Puls, einer jungen Frau, die in St. Peter-Ording aufgewachsen ist und 1955 in Hamburg ankommt. Tilla entstammt einer Gastwirtsfamilie und sie hat eigentlich nur einen einzigen brennenden Wunsch, nämlich Taucherin zu sein. Sie ist inspiriert von Lotte Haß, der Frau von Hans Haß, ja, eine ganz berühmte Taucherin dieser Zeit, und ist schon auf St. Peter-Ording immer mit dem Boot unterwegs, um dort ein Wrack zu finden, von dem die Legende sagt, das liegt irgendwo vor St. Peter-Ording. Und immer im Oktober wird die Sturmglocke geläutet aus diesem Wrack. Und da ranken sich alle möglichen Legenden und Mythen rum. Und Tilla kommt also in Hamburg an und schreibt sich an der Uni ein für den Studiengang, der ihr am nächsten erscheint, nämlich für Archäologie, weil sie das dato noch unbekannte Forschungsfeld der Tiefseearchäologie gerne erlernen möchte. Und Tilla kommt in einem Hamburg an, wo Frauen an der Universität überhaupt nicht stattfinden, wo man schlichtweg Frauen eigentlich die Fähigkeit zu wissenschaftlicher Arbeit abspricht, in Professoren, die nur mühsam verbergen können, welches Parteibuch sie während der Zeit des Nationalsozialismus gehabt haben. Und Tilla beißt sich durch, weil sie ihr Ziel vor Augen hat. Und zeitgleich beginnt eine zweite Geschichte, die auch auf einer Nordseeinsel spielt, nämlich 1633 auf der Insel Strand, die es heute nicht mehr gibt, die untergegangen ist. Und dort treffen wir ebenfalls eine junge Frau, Nes, die mit ihrer Mutter Zuflucht sucht bei den Beginen. Die Beginen war ein Frauen, kein Orden, also es waren keine keine Klosterfrauen, keine Nonnen, sondern war ein Zusammenschluss von Frauen, die ökonomische Netzwerke schon damals geschlossen haben, sehr unabhängige Frauen, die natürlich auch damals schon sehr viele Neider auf sich gezogen haben.
Kann man sich gut vorstellen, ja.
Unabhängige Kauffrauen. Und Nes und ihre Mutter kommen dort bei diesen Beginen an. Sie sind auf der Flucht und sie werden sehr rasch eben mit dem Misstrauen der Dorfbewohner oder beziehungsweise der Inselbewohner konfrontiert und dann umso mehr als Kinder verschwinden. Hm. Und diese beiden Geschichten laufen parallel nebeneinander her. Du bist einmal 1633 und dann in den 50er Jahren in Hamburg. Und es ist natürlich klar, dass sich das irgendwo begegnen wird. Und ich fand beide Erzählstränge sehr, sehr packend, toll erzählt. In der wunderbaren Mischung aus Geschichtsschreibung und Unterhaltungsroman. Und man kriegt viel mit, viel Zeitkolorit und sollte man irgendwann nach St. Peter-Ording fahren wollen in diesem Sommer, ist das ein absolutes Must-Read. Muss man mitnehmen. Man sieht die Insel mit anderen Augen. Mhm. Wirklich ein ganz toller Roman. Rebecca Frank, Das Echo der Gezeiten.
Es erinnert, also mich erinnert es gerade nur an dieser Parallelität der erzählten Geschichten so ein bisschen an Jakob Kubsova, an das Marschland, oder ist das
ja, oder
falsch
auch,
gedacht?
Ja, Jakob Kubsova, aber auch Susanne Abel.
Ah, okay.
Gretchen. Mhm. Also wer, das ist schon, da hast du völlig recht, wer diese Art des Erzählens mag. Ich mag das sehr, sehr gerne,
diese
Verbindung. Mhm. Dieses Verbindungen suchen zwischen Geschichte und Neuzeit, der wird große Freude haben an diesem Buch.
Schön. Ach, wunderbar. Ja, ich gehe jetzt, mache einen kompletten Szenewechsel, nämlich Paris an einem Sommerabend. Interessanterweise heißt das Buch auch ein Sommerabend. Cécile Tlil, es ist sehr schwierig. Sie schreibt sich T-L-I-L-I, also Tlil, also naja. Cécile auf jeden Fall.
Könnte auch ein finnischer Name sein.
Ich finde auch, es ist nicht äußerst, also wenn da nicht Cécile stehen würde, egal, sie wollen ja was über das Buch wissen, nicht meine Schwierigkeiten, den Namen der Autorin auszusprechen. Es ist ein heißer Sommerabend in Paris und zwei Paare kommen zusammen zum Essen. Und wir sind ja mittlerweile gebrieft genug, um zu wissen, dass diese Konstellation sowohl in Literatur als auch in Filmen eigentlich immer zu einer Katastrophe will ich nicht sagen, aber zu einer gesellschaftlichen, eine Art Familienaufstellung führt. Das ist hier nicht anders. Hier treffen nämlich vier sehr unterschiedliche Menschen aufeinander. Da ist zum einen der Gastgeber Etienne, ein wahnsinnig attraktiver Mann, also könnte auch Model sein, der ist aber eher interessiert an Johar. Johar ist die Frau seines Freundes Remy und die wurde nämlich gerade befördert und soll seiner Anwaltskanzlei ein wichtiges Mandat verschaffen und das soll er möglichst übernehmen, denn er braucht dringend in seiner Kanzlei einen Erfolg oder einen großen Auftraggeber, sonst wird er dort nämlich abserviert. Etiennes Frau Claudia ist deutlich jünger, sie meidet eigentlich gesellschaftliche Anlässe gern, fühlt sich so ein bisschen unsicher dann auch immer und hat alles irgendwie durchgeplant, hat aber immer Angst, dass irgendetwas schief geht. Ja, und dann ist eben noch Remy, ne, der Freund von Etienne, Ehemann von Johar, der an dem Abend überlegt, ob er nicht seine Frau für seine Geliebte verlassen soll. Also es treffen vier Leute aufeinander. Nichts verläuft wie geplant und das Kartenhaus dieser doch sehr fragilen Beziehung gerät auch wirklich bedenklich ins Wanken. Und das ist nicht so böse, wie das jetzt mal Jasmin Reza gemacht hätte oder auch Hermann Koch damals gemacht hat mit Angerichtet. Das ist aber wahnsinnig bissig, trotz allem, sehr subtil skizziert und auch durchaus komisch. Und das ist irgendwie so, hier steht auch die menschliche Komödie in ihrer fatalsten und zugleich gewöhnlichsten Form. Und es ist ein Debüt und ich finde, es ist ein wahnsinnig reifes Debüt. Das ist ein Buch, durch das man so durchsuchtet und einfach, wie bei so einem Unfall, man kann nicht weggucken. Und man sieht einfach, wie sich das entwickelt und man denkt nur, oh, und ja.
Also so ein lustvoller Voyeurismus.
Ja, irgendwie ja. Man denkt immer so, oh, und am Ende denkt man, gibt es aber so ein befriedigendes Oh, weil ich finde, alle vier Figuren kommen an so einen Punkt, womit man als Leser und Leserin sagt, ja, da sind sie richtig.
Okay. Und es hat in unseren neuen Bewertungskategorien zu bleiben, es ist sehr hübsch und es hat ein Lesebändchen.
Ein Lesebändchen, ja. Und es ist bei Kain und Aber erschienen, die auch einfach wunderbare Bücher machen. Das war mein letztes Buch, aber du hast jetzt noch eine wunderbare...
Genau, ich habe noch eine wunderbare Sommer. Ich habe noch eine wunderbare Sommergeschichte. Ja. So ein richtiges Feel-Good-Buch geschrieben hat.
Sieht auch sehr schön aus, finde ich.
Emma Hamburg und das heißt Bonjour Agneta, Neuanfang auf Französisch. Ganz klar, dass das sofort in meine Hände fiel. Und was soll ich sagen? Man kriegt, was man vom Umschlag erwartet. Herrlich, wunderbar. Es geht um Agneta. Agneta ist 49 und sie lebt in einer Kleinstadt in Schweden. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und ihr Mann Magnus ist ein komplett anderer Typ als sie. Magnus ist so, er ist Hobby-Ornithologe und wenn er nicht Vögel vermisst und ihnen zuhört, zieht er sich gerne mal so Gummisachen an und übt sich so im Kaltwasserschwimmen oder joggt oder fährt Fahrrad. Und Agneta hält sich selber für so eine Frau ohne Eigenschaften und Leidenschaften. Also Magnus, der natürlich immer auf strenger Diät ist und ihr diese Diät auch verordnet hat, weil er findet, dass sie im Laufe der Jahre so ein bisschen zugenommen hat. Versteht auch nicht, dass sie eigentlich nur eine einzige Leidenschaft hat, nämlich so eine Serie im Fernsehen zu gucken über französische Landhäuser. Mhm. Und dabei hat sie hat so ein Geheimversteck, wo sie Brie und Fenchelsalami in der Wohnung versteckt. Und immer wenn Magnus dann in seinen Gummiklamotten aus dem Haus geht oder in seiner Funktionskleidung, dann holt sie diesen Brie und diese Fenchelsalami raus. Und
tolle Kombination.
Ja, und man weiß natürlich, das wird nicht gut gehen.
Und wird der Mann sich auch nicht wundern oder wird sich wundern, warum die Diät nicht anschlägt, genau, wenn sie Brie und Fenchelsalami ist.
Und ihre Kinder melden sich eigentlich nur bei ihr, um irgendwie Geld, um irgendwie Geld einzusammeln. Also Agneta ist wirklich Ralboll, wie wir Französinnen sagen, er hat echt keinen Bock mehr. Und dann findet sie eines Tages in so einer Kleinanzeige, wird eine schwedischsprachige Betreuung für ein Haus in der Provence gesucht. Und natürlich denkt sie, es handelt sich um so eine Art Au-pair-Mädchen und reist wild entschlossen und unter großem Verdruss von Magnus in die Provence, in so ein Bilderbuchdorf mit pittoresken Häusern und exzentrischen Bewohnern und wunderbarem Licht und charmanten Geschäften und schnuckeligen kleinen Restaurants und Cafés. Und dort trifft sie Einar, das Kind, von dem sie dachte, es sei ein Kind und sie soll es hüten, ist 80 und knalldement. Ich sage nur Bonjour, Agneta. Agneta bleibt da und natürlich ist das irgendwie vorhersehbar. Na logisch, man weiß, dass Agneta einen Weg der Selbstermächtigung gehen wird. Man weiß, es ist Folklore und Emanzipation. Es ist irgendwie ein beliebtes Stilmittel in der Literatur. Aber es ist trotzdem so, so herrlich. Also es gab so ein paar Stellen, da musste ich die Augen rollen und habe gedacht, boah, das ist jetzt ein bisschen viel. Aber insgesamt fand ich es wirklich ein wunderbarer Roman, in dem ich wahnsinnig viel gelacht habe. Und du weißt, das ist sehr selten.
Also, ja, das stimmt.
Dass ich bei Romanen lache, passiert so gut wie nie. Es hat eine wunderbare Ironie und hat einen totalen Witz. Und ich fand, dieses Buch ist wie so ein Pain Chocolat am Vormittag. Fluffig, fettig, sündig, aber es rettet dir einfach den ganzen Tag.
Das klingt zu gut, um wahr zu sein.
Genau, und herrlich. Es kommt sogar, ich habe gesehen, es kommt im Herbst, kommt ein zweiter Teil. Mal schauen, ob der dann auch noch trägt.
Au revoir, Agneta, vielleicht.
Au revoir. Möglicherweise.
Ja. Klingt schön.
So sind wir einmal von der grünen Insel in die
französische,
an die Côte d'Azur gereist. Mhm.
Über Paris.
Über Paris an die blaue Côte d'Azur gereist. Und jetzt bleibt uns nur noch Ihnen und euch zu wünschen, wunderbare Sommertage, wo sie auch immer verbracht werden. Und wir hören uns zum nächsten Podcast am 4. August. August.
Mhm. Wünschen einen ganz tollen Juli.
Mhm. Und dann Eyes of Deepest August, Deepest Blue.
Oh, das ist aber schön.
Ja,
bis
danke
bald.
Frank.
Danke Anne, das war wunderbar. Bis bald.
A bientôt.